Was geht ab? Dein Lieblingspodcast Dattel mit Sesampaste meldet sich zurück zu Wort und ich bin wieder am Mikrofon hier für dich, um auf deine Ohren zu sprechen und ein bisschen zu erzählen, was bei mir im Leben abgeht. Ich habe erstmal so, bevor ich hier zur eigentlichen Hauptthematik komme, möchte ich hier erstmal so ein paar Sachen noch sagen. Als erstes eine kleine Ankündigung, denn das Album von Nio ist rausgekommen, Modus Nio. Da war ich am Freitag, war das jetzt, auf seiner Release-Party auch gewesen, im Nachtleben. War sehr, sehr schön und für mich auch immer wieder besonders, weil im Nachtleben, im Frankfurter Nachtleben, für alle, die nicht aus Frankfurt kommen, das ist eine Konzertlocation. So, ja, 300 Mann ungefähr gehen da rein. Und die allerersten Vega-Auftritte und natürlich auch so die ersten Boska-Auftritte und generell alles, was von uns in Frankfurt angefangen hat, hat irgendwie in diesem kleinen Laden angefangen. Und ich habe da selber auch schon unglaublich viele Acts gesehen. Zum Beispiel Motrip habe ich mal im Nachtleben gesehen, Zilla habe ich im Nachtleben gesehen, Raf Camora, viele Leute auch, die echt irgendwann sehr groß geworden sind. Und obwohl vielleicht die Akustik nicht die beste ist und auch der Laden jetzt insgesamt so von seinen Konzert-Location-technischen Eigenschaften nicht der krasseste Laden ist, ist es trotzdem irgendwie was, womit ich so eine ganz besondere Verbindung habe. Und jedes Mal, wenn ich in diesen Backstage reinkomme, fallen mir 100 Geschichten ein von Leuten, denen man da schon begegnet ist. Ich weiß noch einmal, das war zum ersten Mal tatsächlich, wo ich da war, das war ein legendärer Vega-Auftritt, den es auch irgendwann mal bei YouTube, glaube ich, sogar gab. War einfach Nadja Benaissa von den No Angels da im Backstage und ich war so: Okay, krass, Alter, das war so ein Star, den man eigentlich aus dem Fernsehen kannte. Und ja, es ist einfach eine coole Location und war auch ein lustiger Abend auf jeden Fall. Deswegen schönen Gruß. Eine zweite Sache, denn ich habe ja in der letzten Folge mit Buddy, falls ihr die noch nicht gehört habt, solltet ihr das jetzt tun, denn wir reden sehr viel über Hip-Hop, über was Hip-Hop irgendwie für mich bedeutet und ja, wie so mein Weg auch in dieser Hip-Hop-Kultur war. Und da habe ich ein bisschen über die Tape-Fabrik mich beschwert, über ein paar Sachen, die mich ein bisschen geärgert haben. Das ist dann auch der Tape-Fabrik wohl zu Ohren gekommen. Das war jetzt gar nicht das, was ich damit erreichen wollte. Ich wollte einfach nur halt eine Story erzählen. Auf jeden Fall haben mich dann diverse Nachrichten auf Instagram tatsächlich erreicht. Unter anderem auch vom aktuellen Booker der Tape-Fabrik, der zwar jetzt leider mich nicht direkt buchen wollte, was fair gewesen wäre, aber ja, er war auf jeden Fall interessiert an einer Lösung von dieser Sache und da konnten wir uns dann auch irgendwie einigen und da wollte ich einfach nur nochmal sagen, so, dass die Sache dann damit für mich erstmal geklärt ist. Wir wollten nochmal persönlich quatschen auf der Tape-Fabrik dieses Jahr. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht genau, wann die ist, aber sollte ich irgendwie im Lande sein, werde ich auf jeden Fall das Angebot wahrnehmen. Deswegen wollte ich da auch nochmal das klarstellen, dass das Thema gegessen ist. Ansonsten bin ich momentan auf einem Job gerade. Will es nicht genau ausführen, aber ich gebe sie Schaffe für mein Geld, um ein bisschen hier meinen Kontostand aufzupolieren und muss zurzeit echt um 6 Uhr aufstehen. Für mich sehr ungewohnt, sorgt auf jeden Fall für wenig Schlaf, weil ich immer das Problem, wenn ich früh aufstehen muss, kann ich abends nicht einschlafen. Kennt ihr das auch, ey? Das ist auch so, wenn ich irgendwie fliegen muss und so morgens um 5 oder 6 raus muss und normalerweise dann so um 11 Uhr einfach einpenne und dann hätte man ja trotzdem 4, 5, 6 Stunden Schlaf. Alles kein Thema. Ich kann nicht schlafen und das ist auch jetzt die ganze Zeit. So, ich habe echt schlaf echt sehr schlecht leider Gottes und dann um 6 Uhr muss ich dann raus und schaffe. Macht eigentlich auch Bock, ist eigentlich auch cool bezahlt, deswegen alles gut gerade, ist jetzt eine Woche einfach am Stück. Aber so eine lustige Sache, die da bei mir immer so ist, das ist jetzt auch ein Job, wo mich dann jetzt in dem Sinne keiner kennt, also keiner weiß, was ich sonst mache, dass ich halt eigentlich mein Geld mit Musik verdiene und sowas. Und ich komme dann immer sehr in Erklärungsnöte, wenn Leute fragen, ja, was ich sonst so mache. Ich sag dann immer irgendwas mit Medien. Wobei das, was ich da mache, ist auch was mit Medien. Das heißt, dann wollen es die Leute halt immer genauer wissen, weil ich immer gar keinen Bock habe zu erzählen, dass ich Rapper bin, weil das immer so, oh Gott, so schlimme Gespräche sind. Und generell ist bei mir dann immer meistens so, es gibt dann so ein, zwei Leute, mit denen ich mich so halbwegs verstehe, aber ich merke dann doch, wenn da jetzt keine tiefere Ebene entsteht, dass ich dann bei so Sachen dann doch eher alleine mein Ding mache und mich versuche, von allen fernzuhalten. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, ey. Ob ihr eher so die Connector seid oder eher so die, ja, dann so ein bisschen die Einzelgänger. Ich bin dann lieber da allein unterwegs, mach so mein eigenes Ding, mach meine Arbeit und wenn Feierabend ist, dann verziehe ich mich. Morgen noch einmal. Und dann ist, ja, dann geht auch das Rapperleben wieder weiter. Ich habe euch bei Instagram gefragt, welches Thema ich heute behandeln soll. Und es kamen einige relativ interessante Vorschläge rein. Viel natürlich wieder mit Fußball. Ich, ja, bin gerade so ein bisschen das Thema, ich hatte ja mit Basti Red, glaube ich, ein bisschen länger darüber geredet und auch mit dem Schnauz gerne die Folgen nochmal anhören. Ansonsten kommt bestimmt dazu in der Zukunft auch was. Da würde ich gerne mit jemandem diskutieren, der das vielleicht teils auch ein bisschen anders sieht, ja, als ich. Macht es vielleicht nochmal interessanter, aber es kam auch die Idee, irgendwie so ein bisschen über die Label-Sampler zu reden. Und da dachte ich, das klingt doch gar nicht so verkehrt, denn da gibt es auch viele Hintergrundinfos, die ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm habt. Und deswegen habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen die Label-Sampler durch. Erzähle euch so ein bisschen, wie die Zeit war, wie die Phase war, welche Besonderheiten es gibt. Und da ich auch echt platt bin, weil ich jetzt heute auch wieder über 10 Stunden geschafft habe und früh raus bin, will ich diese Folge auch nicht so lang halten. Deswegen, ich schätze mal, wir bleiben heute bei den ersten beiden und den dritten sparen wir uns dann auch noch mal auf. Ich habe hier gerade mal bei Spotify den ersten Label-Sampler aufgemacht. Willkommen im finde ich bis heute tatsächlich wirklich noch einen richtig geilen Namen. Eigentlich wirklich, wirklich ein cooler Name, Mann. Und das Cover generell auch cool. Allerdings, also erstmal das Cover und die Fotos damals hat Ontro geschossen. Relativ bekannter Fotograf, hat auch einen Podcast, also beziehungsweise ist häufig der Co-Gast im Animus-Podcast, den ich mir auch immer mal wieder reinfahre. Und eigentlich ganz lustiger Typ. Und damals war halt dieses, ich weiß nicht, wie dieser Style heißt. Franzi würde es wahrscheinlich besser, weil ich glaube, so ein bisschen Dodge and Burn ist es, glaube ich, wenn das alles so sehr konturig, schattig ist. Mittlerweile stehe ich da nicht mehr so drauf. Damals war das halt der Übershit, Alter. Mittlerweile stehe ich so ein bisschen mehr auf diese Vintage-Looks. Und ja, wir haben hier so ein Schild, willkommen im Niemandsland. Im Hintergrund hängt einfach so ein Hipster. Das war der Sunny aus Mannheim. Ich glaube, das war damals der Mitbewohner vom HDL oder so. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Aber auf jeden Fall ist das auch so direkt so der Leitfaden von diesem Sampler gewesen. Wir waren so richtig im Hipsters. Keine Ahnung, warum mittlerweile, also wenn irgendwas in meinem Leben wenig Rolle spielt, dann sind's Hipster. So sollen die einfach ihr Ding machen. Aber damals, Hipster-Wut war angesagt. Und was auch angesagt war, war auf jeden Fall Pathos. Und so war auch das Intro von V und mir, war, wenn ich jetzt mal in die Mitwirkenden gehe, da, weil ich auch nicht mehr alles weiß, tatsächlich ein Jumper-Beat, genau der Jumper, der jetzt auch für Apache und viele andere Größen die Beats macht, hat damals das Intro produziert, war so ein richtiges, ja, so ein richtiges typisches FVN-Ding, Oberdieb, Streicher, Pianos, alles, was es braucht und ein sehr, sehr geiler Vega-Part und dann die Hook von uns beiden, haben wir als kleine Anekdote damals bei mir in der Wohnung tatsächlich aufgenommen, einfach Mikro im Wohnzimmer stehen gehabt, weil wir wieder mal mit allen Abgaben und so sehr spät dran waren, so wie es, glaube ich, ja, bei jedem der Releases so ist, aber bei den Label-Samplern war es immer besonders und deswegen. Ja, dann hier klassische Hymne, Willkommen in Niemandsland ist der zweite Song von Timey, Busy und V und da kann ich nur zu berichten, dass wir damals in Frankfurt uns so eine Woche ins Studio eingemietet hatten von Sunny Business damals, das war auch ein Rapper, der macht jetzt mittlerweile so Musik Videoproduktionskram, unter anderem für Vanessa Mai. Keine Ahnung, wie er daran gekommen ist. Zahlt wahrscheinlich ganz gut. Und lustig, wie dann doch jeder so ein bisschen seinen Weg geht. Und da hatten wir uns ins Studio eingemietet, so mit der kompletten Bande, eine Woche lang. Und das war ja echt noch die Phase, wo wir alle die ganze Zeit auf Feuer waren, die ganze Zeit am Alkohol trinken und keine Ahnung was, Alter, total wild unterwegs. Dann fauerte sein Hund Simba, der war ja damals noch relativ jung, da mit im Studio die ganze Zeit dabei. Der hat da viel, hat da alles sah auf jeden Fall aus wie Scheiße. Und wir haben, glaube ich, schon am zweiten Tag so einen Ärger bekommen vom Sunny Business, weil er einfach in sein Studio kam und so aussah, als eine Bombe eingeschlagen hätte. War auf jeden Fall, war ganz lustig. Da sind auch so ein legendäres Interview ist da irgendwie entstanden mit Toxic. Das gibt's immer noch bei hiphop.de, könnt ihr euch mal reinfallen, wenn ihr Bock habt auf so ein bisschen Oldschool-Vibes, Alter. Also wirklich, wie wir da aussahen, wie wir geredet haben und so, ganz schrecklich. Also ist wirklich so, das, so dieses ganze Bild- und Videomaterial aus dieser Zeit kann ich mir nicht mehr reinfahren, ey, wirklich. Dann hier auch ein Song. Es ist krass, wie viel auf diesen einzelnen, also wie diese einzelnen Songs teils noch so ihre Geschichten mit sich tragen. Feinde von jedem, ein Solo-Song von mir, der, glaube ich, auf mich damals schon ganz gut Aufmerksamkeit gebracht hat. Wir haben das Video, also ich mag, glaube ich, den Song immer noch. Ich habe ihn Ewigkeit nicht mehr gehört. Das war noch die Phase, wo ich auch so oberhoch gerappt habe, was ich ja, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich das nicht mehr so mag. Aber den Song an sich, so den Beat und so, finde ich, glaube ich, alles noch ganz nice. Aber wir haben da ein Video damals auch zu gedreht und das war, glaube ich, das zweite Video meiner Musikkarriere oder das dritte. Und ich war noch extrem unerfahren und Cashmo hat damals dieses Video gedreht und wir sind ein bisschen durch Frankfurt gegurkt, haben so ein paar Spots abgeklappert und ey, ich sehe das so schrecklich aus. Auf der einen Seite gibt es so Szenen, wo ich einfach so eine Kapuze aufhab, weil ich auch dann nicht vorher beim Friseur war, weil ich sowas einfach gar nicht so auf dem Schirm hatte. Dann hatten wir halt keine Box dabei, um die Musik abzuspielen fürs Video. Das heißt, ich habe dann immer den Song einfach über Kopfhörer gehört. Damit man die aber nicht sieht, musste ich diese Kapuze aufziehen. Dann gibt es noch so Szenen, wo ich einfach leicht verfettet mit so einem weißen Bosca-Shirt an so einer Brücke stehe. Alles ganz, ganz schlimm, ganz unschön einfach. Und das war auch der Grund, warum ich das Video, was glaube ich über eine halbe Million Klicks hatte, irgendwann von YouTube einfach runternehmen musste. In eigener Hand habe ich auf privat umgestellt, weil ich einfach gesagt habe, so kann ich mich dieser Welt nicht mehr präsentieren. Und es ist lustig, weil hier geht's nämlich mit Rap Böse Onkels weiter. Auch ein Song, der damals tatsächlich Wellen geschlagen hat, weil einfach dieses Böse Onkels-Thema bei uns ja so eine riesen Thematik aufgemacht hat, weil Vega ja damals auch auf dem Splash im Böse Onkels-Shirt auf die Bühne ist und uns dann irgendwelche Rechtstendenzen angedichtet wurden und ja, keine Ahnung. Also am Ende V muss ja für sich sprechen, weil er hatte ja das Shirt an und es ist sein Song, aber ich sag einfach aus meiner Linie und ich habe mich, oder aus meiner Sicht die Sache, ich habe mich viel mit dem Bösen Onkels beschäftigt, einfach weil ich das Phänomen um diese Band einfach ultra spannend fand. Ich war auch selber beim Konzert mal am Hockenheimring, das war tatsächlich eine Gegenleistung, weil uns der Drummer von den Bösen Onkels, seine Tochter war großer Freunde von Niemand-Fan damals und ich glaube, das war noch ein Konzert in der alten Batschkap oder so, das war ausverkauft und da wollte halt seine Tochter hin und dann hat er, also der P ist, glaube ich, der Drummer, hat dann dem V einfach bei Facebook geschrieben und gesagt, ey, ich bin hier der Drummer von Bösen Onkels, vielleicht hilft das ja was, dass meine Tochter noch eine Gästeliste kann, wir revanchieren uns. Und so haben sie sich auch revanchiert, indem wir quasi eine VIP-Einladung auf den Hockenheimring hatten. Und das Geile war, wir hatten halt mit Backstage und Aftershow und alles. Und unsere VIP-Bändchen, und wir haben damit halt nicht gerechnet, unsere VIP-Bändchen waren so hoch gerankt, dass quasi die am Einlass diese Bändchen nicht kannten. Und wir dann die ganze Zeit nicht reinkamen und dann irgendwie nur ganz hinten auf dem Festivalgelände dann waren und von ganz hinten das Konzert gesehen haben. Und es war obergeil. Und dann haben wir am Ende gesagt, naja, schauen wir mal, was geht. Und dann sind wir mit dem Bändchen immer weiter vorne und wurden immer weiter durchgelassen. Und irgendwann waren wir einfach so im Backstage und wir so, ey, wir Trott werden das Konzert einfach aus der ersten Reihe gucken können. Ja, und sind dann noch auf die Aftershow-Party, wo wir dann auch die Onkels nochmal kurz persönlich treffen konnten. Was auf jeden Fall für mich, ich war jetzt nie ein großer Böse-Onkels-Fan, ja, aber für mich auf jeden Fall ein legendärer Moment. Und ich habe mich viel mit auch ihren politischen Ansichten und auch ihrer Entwicklung dann befasst und mir viele Interviews und Dokus reingefahren und bin einfach zu dem Schluss gekommen, dass einfach diese Vorwürfe heutzutage noch ihnen gegenüber meines Erachtens nicht mehr zu halten sind. Und ja, es mag einzelne Bandmitglieder geben, die vielleicht irgendwann in den 80ern sich mal uncool geäußert haben. Ja, definitiv. Aber ey, also ich finde, man muss auch einen Fehler oder eine Ansicht, die vielleicht nicht so geil war, die sich aber geändert hat, man muss das doch auch einfach verzeihen können, oder? Wo kommen wir denn da hin, wenn du mit 15 irgendeine Scheiße quatschst, Alter, und dann einfach 40 Jahre später dafür immer noch verurteilt wirst? Also das finde ich, ehrlich gesagt, einfach dann Quatsch und sich nicht gut damit auseinandergesetzt. Und deswegen aus meiner Sicht Böse Onkels auf jeden Fall Frankfurter Kulturgut. Und ja, so Punkt. Dann haben wir hier so ein paar Songs, ja, die sind jetzt für mich nicht so überwichtig gewesen oder sowas. Hier meine Musik von Timeless, das fand ich auf jeden Fall ein ganz cooles Ding. Dann hier Halt dein Maul Sharp. Habe ich mit dem Timeless da letztens drüber ich weiß nicht, irgendwie kam das Gespräch auch mal wieder auf diesen Song, genau, weil wir den tatsächlich bei 10 Jahre FVN im Zoom gespielt haben. Halt dein Maul Sharp, für mich immer noch ein krasses Brett. Dieser Beat ist für mich einer der Top 10 Banger Beats, die ich je in meinem Leben zu hören bekommen habe, von unserem Camp. Q-Beats Ding, ich weiß noch, als das Ding im Ordner war, oh mein Gott, Alter, wir sind ausgeflippt. Also wirklich, V hat diese Hook gekillt. Ich hatte auch vorher mal eine Hook drauf gemacht, die war aber, hat irgendwie nicht so geknallt, aber das Ding vom V, auch bei mir im Wohnzimmer höchstpersönlich aufgenommen, hat auf jeden Fall Feuer gemacht. Dazu gab es dann auch ein Musikvideo, was es leider immer noch gibt. Ich habe mal hiphop.de geschrieben, irgendwann vor 2 Jahren, hab darum gebeten, auch dieses Video auf privat zu stellen, weil ich einfach so hässlich da aussehe. Ich bin der Meinung, dass damals tatsächlich der Aria Kameramann war, der jetzt, also der Aria Hiphop.de, der jetzt auch seinen eigenen Podcast hat und so. So lustige Side-Facts einfach aus der damaligen Zeit. Ja, dann haben wir auch noch mal so ein paar Songs, die finde ich jetzt hier auch alle nicht so wahnsinnig wichtig. Hier schön Kein Licht von Busy Montana und mir. Es war mein erster Song mit Busy Montana. Ich war sehr stolz darauf, weil Busy zu der Zeit, glaube ich, so, was so Deutschrap angeht, auf jeden Fall neben Vega auch so einer der Leute war, die schon einiges erreicht hatten, die irgendwie, weil er ja auch bei Bushido auf dem Label war, so einfach viele Stories mit an Bord hatte und irgendwie auch schon ganz gut Alben released hatte und am Start war. Und für mich war das eine große Ehre, irgendwie mit ihm zusammen einen Song zu machen. Und danach haben wir noch einige weitere gemacht, die ich auch heutzutage auch alle noch sehr mag. Ich habe das schon mal angerissen, so dass ich habe mit Busy so einen kleinen, ja, das ist kein Ärger, eher so ein bisschen eine Meinungsverschiedenheit, und das hat irgendwie dazu geführt, dass unser Kontakt leider abgebrochen ist. Ich hab sehr gehofft, ihn eigentlich zu 10 Jahre FVN mal wiederzusehen, um einfach mal wieder so zu quatschen, ist aber dann leider doch nicht zustande gekommen, er hat es dann irgendwie nicht geschafft. Es war für mich natürlich sehr traurig so, weil er auch jemand war, der irgendwie immer, wenn er dabei war, für unfassbar gute Stimmung gesorgt hat und sehr lustiger Kerl war. Und ja, am Ende ist hier Sterne zählen vielleicht auch noch zu erwähnen. Auch ein wunderschöner Q-Beat. Auch heutzutage finde ich immer noch einfach eine schöne Nummer. Auch wenn, wie gesagt, ich meine Stimme mir nicht mehr fahren kann. Den Song, hinter dem stehe ich auf jeden Fall noch. Ich sag da, glaube ich, schon ganz coole, so weiterentwickelte Sachen, obwohl wir da ja eigentlich noch immer noch voll jung waren. Ich sehe gerade 2012 kam das Ding raus, vor 12 Jahren. Was kann ich so drumrum erzählen? Ich muss einfach sagen, zum einen war das irgendwie eine Phase, wo es mir körperlich nicht so gut ging. Ich hatte auch auf jeden Fall Übergewicht so. Also ich habe locker 10, 15 Kilo mehr gewogen als jetzt. Sieht man auch so ein bisschen auf den Bildern noch damals. Meine Haut war echt nicht so gut. Ich glaube, ich habe mich nicht gut ernährt. Ich habe viel Alkohol getrunken und so. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr nice, dass ich da irgendwie dann so ein, zwei Jahre später so voll den Rappe gekriegt habe, so da Sachen einfach umzustellen und einfach mehr drauf zu achten oder das überhaupt auf den Schirm zu kriegen. Weil damals hat man noch nicht TikTok aufgemacht und die hat alle zwei Minuten irgendein Ernährungsberater erzählt, was du essen sollst und was nicht, sondern man wusste einfach voll viel nicht. Man ist davon ausgegangen, dass Pizza eventuell gesunde Eigenschaften hat, was sie sicherlich auch hat, ne? Ich bin kein Freund des absoluten Verteufelns so, aber ja, man wusste einfach viel nicht und hat dann demnach auch viel falsch gemacht. Und ja, meinem Gewicht und meiner Haut hat man es leider angesehen. Wir haben damals eine Release-Party gespielt zu dem Album und wir haben sogar eine kleine Tour gespielt. Es waren so 3 Dates. Man muss sagen, immer die Label-Sampler-Touren waren immer deutlich schlechter besucht als die Solo-Touren. Und das ist interessant, weil immer die Leute irgendwie fordern, ja, macht mal wieder eine Label-Sampler-Tour. Aber die Realität war immer die, dass die Label-Sampler-Touren einfach schlechter liefen. Und zwar deutlich schlechter. Und ich kann mir das nur so erklären, dass irgendwie die Leute mehr Bock haben dann auf, weiß ich nicht, wenn sie zu Vega gehen, auf so ein geil, auf ein Vega-Konzert oder wenn sie zu Bosca gehen, auf ein Bosca-Konzert und dann vielleicht einzeln eingestreut so die Gäste, aber so dieses komplett, die ganze Crew ist unterwegs Konzept hat irgendwie nie so richtig gut funktioniert. Nichtsdestotrotz waren diese Touren immer unglaublich spaßig mit der ganzen Bande unterwegs und da habe ich auch noch in einem Podcast schon erzählt, wenn nicht, erzähle ich es einfach nochmal. Und zwar, da haben wir, glaube ich, in Oberhausen gespielt und wir standen einfach, ich stand mit dem Timey im Backstage, so an einem Backstage und ich glaube, in der Folge mit Bronn habe ich es erzählt, aber egal, ich hau's jetzt einfach nochmal raus und war so am Babbeln und wir haben so Bierchen getrunken und auf der Bühne waren gerade die anderen und da waren halt so Schalter und ich spiel da so rum und mach so einen Schalter aus und auf einmal ist so irgendwie alles so sehr still und dunkel und da habe ich einfach den scheiß Stromkasten scheinbar in meiner Hyperaktivität einfach den Hauptstromschalter ausgemacht für die Location. Hab's dann nach 5 Sekunden gepeilt und Alter, auf jeden Fall starker Moment gewesen. Und wir haben tatsächlich in der alten Butch Cup noch gespielt. Es war eins der letzten Konzerte in der alten Butch Cup. Jeder, der sie noch kennt, soll sich mal melden. Legendär da hinten in Eschersheim war sie, glaube ich. Und verbinde ich auch viel Zeit mit. Und das Album ist damals tatsächlich auch gechartet. Ich weiß nicht, man konnte sich damals entscheiden, ob man in die Sampler-Charts will oder in die Album-Charts. Ich meine, wir haben uns für die Sampler-Charts entschieden, sind, glaube ich, auf die 5 oder auf die 3 gegangen, irgendwie sowas. Gab dann noch so eine kleine Chartparty. Es war irgendwie auch so skurril. Da war ich in Mannheim beim Hardy mit Alex zusammen und irgendwie der Bruder vom Hardy war noch da und so ein paar Cousins und V-Woll ist dann, glaube ich, auch noch abends dazu gestoßen und irgendwie war es so, weil damals die Charts immer noch montags kamen und es war so richtig lost. Wir saßen so lost da so montags rum und Kaffee getrunken und dann kamen irgendwie so die Charts rein und dann so, hey, wir sind auf 3 oder 5 gegangen oder wie auch immer, ja. Hardy Flasche Sekt bestellt, ja, und dann haben wir irgendwie noch ein paar Drinks zu uns genommen, aber ja, alles trotzdem irgendwie harmlos und im Rahmen, keine Ahnung, ich bin hier schon auf 23 Minuten, sehe ich gerade, und ich glaube, der zweite Sampler, weil da gibt's dann noch viel auch so drumrum aus der FVN-Zeit damals zu erzählen. Ich glaube, ich verschieb das nochmal. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie mit ein paar Anekdoten mitnehmen. Für mich im Nachgang auf jeden Fall eine coole Sache. So, das hat Spaß gemacht auf jeden Fall, die Samplerarbeit, aber sie war auch immer anstrengend, weil man musste mit mehr Leuten einen Kompromiss finden, man musste dann auch für so eine ganze Platte versuchen, irgendwie die Facetten jedes Künstlers abzubilden, aber gleichzeitig coole Songs zu haben, das in eine gute Reihenfolge kriegen und es war auf jeden Fall, weiß ich nicht, ich war auch dann immer einer, der in den Samplern versucht hat, immer sehr hervorzustechen und deswegen auch sehr viel geackert hat. Was mir hier noch einfällt, ist genau, dass damals tatsächlich noch Migo auf dem Sampler war. Ich schätze, 95% der Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen nicht mehr, wer Migo ist. Migo war ein Sänger damals, oder weiß ich nicht, was er heutzutage macht, ob er immer noch singt, und war auch bei uns auf dem Label. Olsen hatte den irgendwie damals an Bord gezogen und war ein oberlustiger, cooler Typ. Ich habe ihn einmal, glaube ich, nur persönlich kennengelernt, und sonst haben wir über das Internet so ein bisschen kommuniziert, und er hat die Hook bei Schloss aus Sand auch mit Busy gesungen, und ja, das ist so eine lustige Randnotiz, weil er ist auch irgendwann, also er wurde nie vom Label irgendwie gedroppt oder so, aber er ist einfach irgendwann verschollen gewesen. Er war einfach weg. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Und ja, in dem Sinne haben wir es, glaube ich, für heute. Ich finde, ich konnte hier in der Folge noch ein bisschen in alten Erinnerungen schwelgen. Wie gesagt, für mich immer noch ein cooles Projekt, immer noch ein nicer Name. Gibt einzelne Songs, die ich für mich hier so Songs. Es gibt halt so auch von mir selber, ja, weil für die anderen Künstler will ich nicht sprechen. Ich finde jetzt so, ja, wenn der Beat schlägt, brauchst jetzt heutzutage nicht mehr auch den Kein Licht, auch wenn ich damals stolz darauf war, finde ich den als Song, brauche ich das jetzt heutzutage auch nicht mehr, ja. Auch leider Schloss aus Sand, irgendwie ist mein Part auch so ein bisschen random da drauf. Ich sehe auch hier gerade, da sind einfach Songs, die sind 4 Minuten 26. Also ob es das heutzutage noch braucht, weiß ich ja auch ehrlich gesagt nicht. Und in dem Sinne entlasse ich euch in die Woche. Habt natürlich vergessen, am Anfang der Folge zu sagen, dass ihr bitte meinem Instagram Account Dattel mit Sesampaste Podcast folgen sollt. Scheiße, am Anfang wäre schlauer gewesen als jetzt, aber besser spät als nie. In dem Sinne, macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder mit Gast und guter Laune, und ich entlasse euch in die Woche. Haut rein. Ciao, ciao.